Wir schreiben das Jahr 2018, eine Geschichte. 2018 in einem verschlafenen kleinen Dorf mitten im Hessenland. In diesem Dorf wohnt eine Dorfprostituierte mit einer sehr, sehr üblen Lebensgeschichte. Sie lebt das schon länger und fristet dort ihr Leben. In ihrem Job als Prostituierte wird sie natürlich von dem Dorf gemieden, verachtet und missachtet und verhöhnt. Das geht so weit, dass sie sich nicht mehr auf die Straße traut, weil die Menschen ihr immer in dieser sehr verächtlichen und missachtenden Weise begegnen, dass sie sich nicht mehr auf die Straße traut. Die ehrenwerte Gesellschaft des Dorfes ist natürlich eine ehrenwerte Gesellschaft und auch da sind einige aus dieser ehrenwerte Gesellschaft, die sie nachts besuchen, wo keiner natürlich drüber reden darf. Ein Leben gefristet in diesem Dorf. Weil das so ist und sie diese Probleme hat und keinen Ausweg mehr sieht, sie ist mittleren Alters, fährt sie einmal in der Woche, meistens freitagsabends, in die nahegelegene Kleinstadt. Dort gibt es einen Supermarkt, der einzige, der bis 23 Uhr geöffnet hat. Und sie weiß, wenn sie da spätabends hinfährt und ihre Wocheneinkäufe dort tätigt, dann ist fast keiner mehr da und da kennt sie auch keiner und dann kann sie in Ruhe einkaufen. An diesem Abend fährt sie wieder mit ihrem verrosteten kleinen Auto, TÜV längst abgelaufen, aber sie hat keine Alternative, fährt in diese Kleinstadt, in den Supermarkt und ist gegen 22 Uhr da. In dem Supermarkt kauft sie ein und macht ihren Einkaufswagen voll. Der Supermarkt ist so gut wie leer. An der Kasse sitzt eine Kassiererin, die sich langweilt. Fast kein Mensch mehr in dem Laden. Leichte Musik läuft. Plötzlich steht ein Mann vor ihr. Und dieser Mann sagt, kaufe mir Wasser. Die Frau zuckt und überlegt und sagt dem Mann, weißt du, wer vor dir steht? Ich bin die Ärmste, das unterste soziale Sohle aus dem Nachbardorf, völlig überschuldet. Ich bin völlig am Ende, ich soll dir Wasser kaufen? Dann guckt der Mann sie an und sagt, als kleines Kind bist du von deinen Eltern nicht angenommen worden. Sie haben dich dann verstoßen und in ein Heim abgegeben. In dem Heim warst du einige Zeit und dann hat man dich abgegeben an eine Pflegefamilie und dieser Pflegefamilie hast du dann erleben müssen, wie der Stiefvater in der Pflegefamilie als junges Mädchen dich immer wieder missbraucht hat. Aber du hast keine Wahl gehabt und du konntest auch mit niemandem darüber reden. Dann bist du abgesackt in die Drogenszene, du hast gestohlen, du hast gedealt, du bist durch die Gegend gefahren, warst ständig down. Dann bist du irgendwann in dein Dorf zurück, hast in so einem Kleinbetrieb dich verdingt oder hast schwarz gearbeitet, hast Leute betrogen, hast gesehen, dass du irgendwie zu Geld kommst, hast dich von oben bis unten tätowieren lassen, weil du nicht mehr der sein wolltest, der du warst. Dann, als du älter geworden bist, hast du dich prostituiert, damit du zu ein bisschen Geld kommst. Ja, und jetzt lebst du in dem Dorf, du hast ziemlich viel Dreck am Stecken, du hast eine Vergangenheit, die ist völlig dadurch und jetzt fristest du dein Leben in diesem Dorf als Dorfprostituierte. Der Frau wird schwarz vor Augen, die Knie werden weich. Und sie sagt, sie muss sich am Regal festhalten und sagt, wer bist du? Der Mann sagt, ich bin der Gesandte Gottes. Die Frau sagt, du bist der Gesandte Gottes? Was ist das? Warum tust du das? Warum begegnest du mir hier so? Der Mann sagt, der Vater, der lebendige Gott im Himmel hat mich gesandt, um dir Gutes zu tun. Wieso denn mir? Warum tut er das? Der Vater, der mich gesandt hat, sendet mich, dich zu gewinnen, weil er dich unendlich liebt. Die Frau, völlig, ihr wird schwarz vor Augen, die Bilder verschwimmen, die Knie werden weich, sie sieht nichts mehr, sie ist völlig innerlich, völlig zusammengesackt, guckt ihn an und sagt, was soll ich tun? Der Mann sagt, nimm dein völlig verkorkstes Leben, leg es vor meine Füße und dann werde ich hingehen und die Lebensschuld, die da drin steckt, bezahlen, werde dich an die Hand nehmen und mit dir auf die Reise gehen, auf eine Reise ins ewige Leben. Und jetzt wird es ganz dunkel. Es geht durch Mark und Bein. Alles ist verschwommen, sie erkennt nichts mehr. Und irgendwann, nach langer Zeit, am Regal geklammert, kommt sie wieder zu sich. Der Mann ist weg. Der Lautsprecher geht, in 5 Minuten ist 23 Uhr, der Laden wird geschlossen. Sie wankt zur Kasse mit ihrem Einkaufskorb. Die einzige, die noch im Laden ist, ist die Kassiererin, die aber nicht mehr in der Kasse rumdöst, sondern völlig aufgebracht ist. Hellwach ist und sagt, sie kann durchgehen und einpacken. Da war jemand, der hat für sie bezahlt. Sie packt die Sachen ein, steigt in ihr verrostetes Auto, fährt in dieses Dorf. In diesem Dorf sind noch alle Lichter an und in diesem Dorf ist helle Aufregung. Helle Aufregung in diesem Dorf, was selten ist, ist, weil kurz vorher eine Bürgerversammlung stattgefunden hat, in der es um eine sehr umstrittene Umgehungsstraße für dieses Dorf geht. Alles wird aufgebracht, es ist helle Aufregung. Die Frau geht in diese Menschenmenge und erzählt den Menschen diese Geschichte. Die Leute gucken, verstehen die Welt nicht mehr, dass diese Person, genau diese Person, so etwas erzählt. Es geht durch Mark und Bein, da ist offensichtlich wirklich was dran. Was ist das? Wo ist der Typ? Alle sind völlig durch, aufgebracht bis ins Tiefste und gehen nach Hause. Am nächsten Morgen ist Wochenmarkt. Und dieser Wochenmarkt ist diesmal ganz voll, denn das Dorf ist aufgemischt bis zum geht nicht mehr. Und tatsächlich, mitten in dieser Zeit, in der aufgebrachten Menge im Wochenmarkt, taucht dieser Mann wieder auf. Und die Leute gehen zu ihm hin und sagen, wer bist du? Und er sagt, ich bin der Gesandte Gottes. Ich bin der, der den Menschen das Heil bringt. Ich bin der, der das kaputte Leben heil macht, euch an die Hand nimmt, auf eine Reise geht ins ewige Leben. Das geht durch. Das haben wir so noch nie erlebt. Und der Mann hat eine Ausstrahlung, das ist unfassbar. Und tatsächlich, in der Entwicklung dieser Geschichte wird die stillgelegte Dorfkirche wieder geöffnet. Menschen finden einen Weg, den sie nicht mehr kannten. Menschen finden einen Weg für ihr Heil ihrer Seele. Eine Geschichte, gespielt 2018, frei erfunden, fiktiv, ja. Eine ähnliche Geschichte gibt es in der Bibel, eine Geschichte, 2000 Jahre alt. Der Ort, wo diese Geschichte spielt, ist eine Geschichte, die nicht erfunden ist, sondern eine Geschichte, die wirklich wahr ist. Eine Geschichte, die Realität ist und die Welt verändert hat. Eine Geschichte, die spielt in Palästina, circa im Jahr 32 nach Christus Geburt, in der Gegend Samaria, an dem Ort Sichar. An diesem Ort Sichar trifft Jesus diese Samariterin. An diesem Ort Sichar, ein sehr, sehr geschichtsträchtiger Ort, denn in der Ferne sieht man den Berg Gerasim. Auf diesem Berg Gerasim steht eine Tempelruine. Und die sieht man von Sichar aus, kann man dort hinsehen. Und dieser Ort ist geschichtsträchtig, denn dort gibt es einen Brunnen, den der Erzvater Jakob gegraben hat. Und dieser Ort ist genauso geschichtsträchtig auch auf dem Berg, weil dort schon die Urväter waren. Und in der Geschichte wird berichtet, dass dort auch Mose war, dass die Urväter dort waren. Eine sehr wilde Geschichte, die an dieser Stelle und diesem Ort in Samaria und mit diesem Berg eine Rolle spielt. Ganz besonders hat diese Rolle eine wichtige Rolle gespielt während der babylonischen Gefangenschaft. Als Jesus mit dieser Frau gesprochen hat, war dieser Tempel, der da oben gestanden hat, vor circa 170 Jahren von einer kriegerischen Auseinandersetzung zerstört worden. Es war eine Ruine. Zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft aber, circa 600 Jahre vor Christus, waren ja nicht alle Israeliten deportiert nach Babylon, sondern der Jerusalem war zerstört und der Tempel in Jerusalem war zerstört. Und die Nicht-Deportierten, die aber zu dem Volksstamm der Israeliten gehörten, es gibt da eine Geschichte um diesen Berg, wo von 6 Stämmen die Rede ist und nicht von 12, haben dort einen Tempel gebaut und dort Gott angebetet. Und das ist für den Juden unerträglich. Niemals kann man doch den lebendigen Gott anbeten als nur in dem Tempel in Jerusalem. Und diese Leute haben einen anderen Tempel auf dem Garasim gebaut und dort Gott angebetet. Das geht doch gar nicht. Deswegen sind die Samariter so unendlich verhasst von den Juden, weil sie etwas getan hat, was aus jüdischer Sicht Spott ist. Dieser Ort. An diesem Ort treffen wir eine Geschichte. An diesem Ort, mit diesem Hintergrund, läuft Folgendes ab. Und wir sollten hinhören, denn in dieser Geschichte steckt alles drin, was wir für unser Christenleben brauchen. Überliefert in Johannes 4. Den Pharisäern war zu Ohren gekommen, dass Jesus noch mehr Nachfolger gewann und taufte als Johannes, obwohl er nicht einmal selber taufte, sondern nur seine Jünger. Als Jesus, der Herr, das erfuhr, verließ er Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Sein Weg führte ihn auch durch Samarien, unter anderem nach Sichar. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der langen Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war gerade Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie: Gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte: Du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst, und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gebaut hat? Er selbst, seine Kinder und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwiderte: Wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird ihm zu einer Quelle, die bis in das ewige Leben hineinfließt. Dann gib mir dieses Wasser her, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht mehr wieder hierher kommen muss, um Wasser holen. Jesus entgegnete, geh und ruf deinen Mann. Dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus, verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Erstaunt sagte die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Kannst du mir denn eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort, der Gerasim, angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könnte Gott nur in Jerusalem anbeten? Jesus antwortete, glaub mir, die Zeit wird kommen, in der ihr Gott, den Vater, weder auf diesem Berg, Gerasim, noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr wisst ja nicht einmal, wen ihr anbetet. Wir aber wissen, zu wem wir beten. Denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von diesen Menschen will der Vater angebetet werden. Denn Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Die Frau entgegnete, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der auch Christus genannt wird. Er wird uns schon alles erklären. Da sagte Jesus, du sprichst mit ihm. Ich bin der Messias. Als seine Jünger aus der Stadt zurückkamen, wunderten sie sich, dass er mit einer Frau redete. Aber keiner fragte ihn, was willst du von mir? Warum sprichst du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und rief allen Leuten zu, kommt mit. Ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Vielleicht ist er der Messias. Neugierig liefen die Leute aus der Stadt zu Jesus. Inzwischen hatten ihnen seine Jünger zugeredet, Meister, isst doch etwas. Aber er sagte zu ihnen, ich habe eine Speise, von der ihr nichts wisst. Hat ihnen wohl jemand etwas zu essen gegeben? Fragten sich die Jünger untereinander. Aber Jesus erklärte ihnen, ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Dazu hat er mich in die Welt gesandt. Habt ihr nicht selbst gesagt, in 4 Monaten beginnt die Ernte? Macht doch eure Augen auf und seht euch um. Das Getreide ist schon reif für die Ernte. Wer sie einbringt, bekommt schon jetzt seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben. Beide sollen sich über die Ernte freuen, wer gesät hat und wer die Ernte einbringt. Hier trifft das Sprichwort zu, einer sät, der andere wird ernten. Ich habe euch auf ein Feld geschickt, das ihr nicht bestellt habt, damit ihr dort ernten sollt. Andere haben sich vor euch abgemüht und ihr erntet die Früchte ihrer Arbeit. Viele Leute aus Sichar glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte, dieser Mann weiß alles, was ich getan habe. Als sie nun zu Jesus kamen, baten sie ihn, länger bei ihnen zu bleiben und er blieb noch 2 Tage. So konnten ihn alle hören und schließlich glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Sie sagten zu der Frau, jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir haben ihn selbst gehört und wissen, Er ist wirklich der Retter der Welt. Diese Geschichte ist Wahrheit und war Wirklichkeit gegenüber der Geschichte, die ich vorhin erfunden habe. In dieser Geschichte, die die Bibel hier überliefert, steckt ein Topos drin, eine Kernaussage. Und dieser Topos, diese Kernaussage, die hier drin steckt, verändert unser Leben und es verändert unser Denken. Jesus sagt der Frau: Ihr werdet Gott nicht mehr anbeten auf dem Tempel, auf der Tempelruine, auf dem Gerasim und auch nicht im Tempel in Jerusalem. Dort ist nicht der Ort eurer Anbetung. Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Es kommt die Zeit und sie ist jetzt schon da, sagt Jesus der Samariterin. Jetzt haben wir den Punkt, dass da an dieser Stelle Ostern und Pfingsten noch nicht war. Aber wir leben nach Ostern und Pfingsten. Jesus Christus ist auferstanden und hat ein neues Leben in diese Welt gesetzt. Und wenn Jesus sagt, Anbetung ist in Geist und Wahrheit, bedeutet das, den Glauben an Jesus Christus, der hingeht und uns neues Leben in unsere Seele pflanzt. Wenn Jesus spricht von Geist und Wahrheit, ist die Wahrheit er in Person. Denn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus Christus in uns. Und der, der das wirkt, ist der Atem Gottes, der Geist Gottes. Und daraus gibt es nur einen Schluss. Der, der Jesus in seinem Herzen hat und den Heiligen Geist, den Geist Gottes in sich wohnen hat, ist Anbetung. Und Anbetung ist nicht eine Momentangabe. Anbetung ist auch nicht ortsgebunden. Anbetung ist an die Person gebunden und ist ein Dauerzustand. Anbetung heißt immer verknüpft sein mit dem lebendigen Gott, zu dem wir Vater sagen. Es ist eine personenbezogene, enge Verbindung auf einer Reise ins ewige Leben. Ganz zuerst für jeden Einzelnen ganz persönlich. Und da ist erstmal kein Ort gefordert. Dennoch brauchen wir Kirche, Gemeinde, Gotteshäuser unbedingt. Doch Jesus sagt im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17 zu seinem Vater in einem der intensivsten Gespräche, die Jesus mit dem Lebendigen und mit seinem Vater geführt hat: Ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sind. Er sagt zu Gott: Du in mir und ich in dir. Und so wie du in mir bist, so sollen sie, die Glaubenden, in uns sein. Untrennbar verbunden, eine Symbiose, völlig zusammengehalten, untrennbar. Ein neues Wesen auf der Reise ins ewige Leben. Paulus spricht: Eure Leiber sind der heilige Tempel Gottes. Dennoch brauchen wir auf dieser Reise in das ewige Leben den anderen Glaubenden, die anderen Geschwister, die Kinder. Wir brauchen den Gottesdienst. Wir sind darauf angewiesen, dass wir gemeinsam uns treffen, sonntags im Gottesdienst, um gemeinsam anzubeten und aufzutanken und uns weiterzuentwickeln für den Alltag, der uns jeden Tag neu anfeindet. Unsere Welt ist feindlich gegenüber dem heiligen großen Gott gesinnt. Wir brauchen diese Zusammenkünfte als Nahrung, sonst verhungern wir. Wir brauchen Gottesdienste für uns, für den anderen, für unseren Schöpfer. Wir brauchen Abendmahl, Gemeinschaft, wir brauchen Lehre, wir brauchen die Treffen, die immer wieder überall stattfinden, in den Gebetsstunden, im Frauenkreis, im CLP, in Essen, in den Gruppen. Unentbehrlich. Sie sind ein wichtiger Begleiter auf unserem Weg ins ewige Leben. Aber letztendlich sagt Jesus der Frau und uns an dieser Stelle: Anbetung ist eure Lebensart. Anbetung ist immer. Anbetung tragt ihr jeden Tag in die Welt hinaus. Dadurch, dass Gott in euch wohnt, dass Jesus Christus euch zu einem neuen Leben erweckt hat, tragt ihr das in diese Welt hinaus und lebt es. Und es ist Anbetung. Und die Menschen werden es spüren und werden fragen. Und es ist eigentlich der Oberhammer, der hier drin steckt. Diese von allen Menschen gehasste, prostituierte Frau in Samarien war die erste Missionarin. Und dann eine Frau. Sie ist ein Meisterstück, ein Lehrstück, wie Menschen das Evangelium in die Welt tragen. Sie ist für uns Lehrmeister. Wie denn Gottes Evangelium in diese Welt kommt und weitergegeben wird. Diese Frau aus der untersten sozialen Sohle ist uns großes Vorbild geworden. Amen.